Landesfeuerwehrverband Sachsen Podcast. 112% für Sachsen.
Herzlich willkommen zum Podcast 112% für Sachsen. Mein Name ist Thomas Kreher und darf heute Matthias Bessel und Andreas Hanel begrüßen. Hallo.
Hallo.
Bevor wir in unsere Runde, in unserem Podcast starten, jetzt erstmal unser aktuelles wie gewohnt und los geht's.
Das Spendenkonto für betroffene Feuerwehrangehörige des Hochwassers 2021 wurde im Juli diesen Jahres durch den Landesfeuerwehrverband eröffnet. Aktuell kann immer noch für diesen Zweck gespendet werden. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Internetseite des Landesfeuerwehrverbandes unter lfv-sachsen.de. Vom 26. bis 30.07. fand die Ausbildungswoche der Jugendfeuerwehr Sachsen in Nord statt. Wir gratulieren allen 36 neuen Trägern der Leistungsspanne der Deutschen Jugendfeuerwehr. Kurze Zeit später ging es für 360 Teilnehmer zur 9. Internationalen Jugendwoche vom 8. bis 14. August nach Grömitz. Das einzig bisher stattgefundene Landesjugendfeuerwehrlager 2021 können wir nun unser nennen. Bei Anreise bekam jeder Teilnehmer eine Strandausstattung in Form eines Strandtours im Jugendfeuerwehr Sachsen Design geschenkt. Highlight für die Jugendlichen war der Ausflug in den Hansapark, für den die Kosten durch die Jugendfeuerwehr Sachsen übernommen wurden. Außerdem gab es Ausflüge in Kletterparks oder Zoos. Zum Abschluss folgte eine Disco. Ein besonderes Erlebnis war die Besichtigung des Einsatzausbildungszentrums Schadensabwehr der Marine, welches die Jugendfeuerwehr Chemnitz besichtigen durfte. Im Juli 2021 übernahm die Feuerwehr Zabeltitz Treugböhler ihr neues Löschfahrzeug. Es wurde mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen beschafft. Mit dieser Neubeschaffung hat die Stadt Großenhain einen weiteren Schritt bei der Erfüllung des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes getan. Ein Blaulichtgottesdienst findet am Sonntag, dem 12.09.2021 ab 14 Uhr auf der Freilichtbühne Urwiesenthal statt. Unter dem Motto Gemeinsam statt einsam sind alle Mitglieder der Blaulichtorganisation eingeladen.
112% für Sachsen.
So, und jetzt starten wir unseren Podcast 112% für Sachsen. Und was war das Thema? Genau, Waldbrand. Ja, jetzt stellt sich für mich die Frage, was ist ein Waldbrand überhaupt? Ist der klein, ist er groß? Was ist es?
Also ein Waldbrand ist erstmal ein Schadfeuer in bewaldetem Gebiet. Ja, das heißt also, alles, was Wald ist oder waldähnlich ist, kann brennen und dementsprechend Schaden nehmen. Waldbrände können aufgrund von Wetter oder brandgefährdenden Beständen recht groß werden, auch in Sachsen. Wir haben das zuletzt 1992 gesehen bei Weißwasser, wo 1000 Hektar abgebrannt sind. Also die Gefahr ist da und wird zukünftig noch mehr werden.
1000 Hektar ist mit Sicherheit eine Riesenfläche und da muss mit Sicherheit auch eine ganze Menge an Feuerwehren aufgefahren werden. Aber ich denke, dazu kommen wir dann später.
Genau.
Jetzt erinnere ich mich, glaube 2020, letztes Jahr, war das in Beilrode ein großes Feuer.
Genau, also das, denke ich mal, sollte man hier unbedingt mit erwähnen, weil die Besonderheit, die sich dabei daraus ergibt, ist nicht nur, dass es der Wald in Größenordnung gebrannt hat, sondern vor allen Dingen die Betroffenheit, dass da also die Landesgrenze erreicht war und Einheiten aus mehreren Bundesländern unterstützt haben. Also ich denke, wir werden auch nachher noch mal auf das Thema Führungsorganisationen hinkommen, Zusammenarbeit, die da unbedingt notwendig ist in solchen Situationen. Das ist da draußen noch mal deutlich herausgestellt worden, welche Bedeutung das Ganze hat.
Aus meiner Sicht sind immer mehr Wälder jetzt betroffen von Waldbränden. Wie sieht die zukünftige Waldbrandgefährdung in Sachsen aus? Kann man dazu irgendwas sagen?
Ja, also man kann das sagen, dass wir ja bereits Waldflächen haben, die in die höchste Gefahrenkategorie einklassifiziert sind. Das ist alles, was Nordsachsen und in Richtung Lausitz drüben ist. Und aufgrund der jetzigen klimatischen Auswirkungen, das heißt Borkenkäfer, Trockenheit, Stürme, kommen noch mehr Flächen hinzu, vor allem auch in den höhere gelegenen Lagen. Und wir werden zukünftig aufgrund auch länger andauernden Trockenheiten und Hitzewellen mehr und auch größere Waldbrände bekommen.
Und das haben wir uns ja im Feuerwehrverband schon seit einigen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Das Thema klimatische Veränderung war Thema des Feuerwehrverbandes in den Florian-Messen 2019, 2020. Wir haben also regelmäßig das Thema platziert, haben über sowohl Hochwasser als eine mögliche Auswirkung der klimatischen Veränderung als auch auf das Thema Waldbrände, Vegetationsbrände insgesamt abgehoben und haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich bin sehr froh, dass der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes der Idee gefolgt ist, einen ständigen Arbeitskreis zu gründen, einen ständigen Arbeitskreis Waldbrand, wo wir es geschafft haben, die Experten, die uns da aus den vom Andreas gerade genannten Bereichen zur Verfügung stehen, zu bündeln.
Genau, das war ja, glaube ich, Dezember 2020, wo ihr diese Arbeitsgruppe, den Arbeitskreis gegründet hatte. Mit welchen Zielen?
Also der entscheidende Teil aus Sicht des Referates Einsatz, wo der ständige Arbeitskreis angesiedelt ist, ist natürlich die Besonderheiten für den Freistaat Sachsen hervorhebend zu schauen, was ist da im Augenblick sowohl deutschlandweit als auch international, gerade in der Bewegung, welche Fachexpertise, welche Dokumentationen, welche Empfehlungen sind da gerade da, die man einfach verwenden kann, sicherlich anpassen muss auf unsere Besonderheiten. Und ich denke, Andreas wird nachher vielleicht noch mal was dazu sagen. Wir sind halt sowohl mit flachem Land, also mit dem klassischen Waldbrand, aber auch dem klassischen Vegetationsbrand, da denke ich an Feld und Flur, ne? Als auch das Thema im Gebirge, Stichwort Sächsische Schweiz und Erzgebirge, doch recht breit gefächert betroffen.
Mhm. Jetzt komme ich nochmal mit einer Frage. Warum habt ihr diese Arbeitsgruppe den Arbeitskreis Waldbrand genannt und nie Vegetationsbrand?
Weil Waldbrand einfach als Schwerpunkt innerhalb der Vegetationsbrände. Das heißt, wenn ein Wald brennt, ist der viel schwieriger zu löschen und zu bekämpfen, als wenn ein Feld brennt. Und auch die Folgen sind viel, viel dramatischer, sage ich jetzt mal so, weil ein Wald, bis er sich erholt, braucht ja Jahrzehnte. Und ein Feld ist im nächsten Jahr schon wieder grün. Richtig. Das ist eigentlich der wegen des Schwerpunktes. Aber wir kümmern uns auch um alle anderen Vegetationsbrände.
Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit ist ja nochmal auch so ein Punkt, ne? Also ich glaube, dass der Aufwand, den wir bei einem Feldbrand haben, schon sehr hoch ist, aber doch in der Regel mit lokalen Kräften an bestimmten Bereichen gut beherrschbar ist, mit all seinen besonderen Auswirkungen und vor allen Dingen mit den belastenden Themen, wenn ich nur an die Jahre 2020 denke, wo Feuerwehrleute bei gefühlten 35 Grad Außentemperatur da in der Sonne gestanden haben und dem Feldbrand hinterhergelaufen sind. Es geht einfach darum, dass ich glaube, die Feuerwehren das jetzt zunehmender verstehen und verstanden haben. Es ist Naturschutz, es ist einfach ein Thema des Naturschutzes und den müssen wir jetzt einfach für uns aufnehmen. Im Übrigen deshalb haben wir in der Feuerwehr aktuell 2021 auf der Seite 16 beginnend mit dem ganzen Thema Waldbrand und auch Vorbereitung auf die Waldbrandsaison ein paar Pflöcke versucht einzuschlagen. Wie gesagt, ich glaube, da kommen wir vielleicht im Laufe des heutigen Tages nochmal dazu, über das eine oder andere zu sprechen.
Genau. Genau. Und auch in nächster Zeit werden, da hatten wir vorher vor unserem Podcast schon mal gesprochen, dass wir dann auch in unseren sozialen Medien einfach mal ganz kurz über gewisse Themen, gerade was das Thema Waldbrand anbetrifft, da darüber kurz schreiben werden. Ihr habt von Zielen gesprochen, aber die erreicht man natürlich nie alleine. Da braucht man ein kräftiges Team im Hintergrund.
Genau, vielleicht kann Andreas kurz was dazu sagen, was er sich hier an Spezialisten aus dem Freistaat Sachsen zusammengeholt hat, um seinen Arbeitskreis hier sozusagen aufzubauen.
Ja, also ich habe mir, wie gesagt, Leute genommen, die in dem Thema sehr bewandert sind und schon Einsätze mitgefahren haben, dementsprechend über Erfahrungen wissen, sage ich mal. Das heißt, das ist das gesamte Flachland, alles, was jetzt schon hohe Waldbrandgefährdung hat. Nordsachsen, Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, aber auch die Mittelgebirge, Sächsische Schweiz, Erzgebirge und auch Landkreis Görlitz oberhalb Löberzitter, weil das Regionen sind, die zukünftig schwerpunktmäßig hinzukommen werden. Also ich habe alle Schwerpunktregionen abfassen wollen.
Und dabei ist es uns eben wirklich gelungen, eine breite Palette von Fachkompetenzen zusammenzuholen. Da denke ich an den Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben, genauso wie an zwei Kreisbrandmeister, die aus dem Gebirgsraum kommen, die da dabei stecken, als auch ein Urgestein der Waldbrandbekämpfung. Da denke ich an Dieter Kowak, der aus dem Bereich Hoyerswerda, ehemaliger Chef der Feuerwehr Hoyerswerda, sich, ich glaube, sein ganzes Berufsleben mit dem Thema Waldbrand auseinandergesetzt hat. Also wer die Persona kennt oder googelt, der weiß, dass wir da wirklich Spezialisten, die mit den Stiefeln im Dreck gestanden haben, da einfach dazu geholt haben.
Und ich glaube, für dieses Thema braucht man genau solche erfahrenen Leute, um schnell, aber auch gewissenhaft zum Ziel zu kommen.
Absolut, absolut. Und das ist eigentlich auch ein Thema, mit dem wir uns da auseinandersetzen wollen. Also die Ziele nochmal deutlich zu machen. Wir müssen gucken, es ist eine ganze Menge da. Es sind viele Informationen, Andreas, ne?
Ja, genau.
Es sind eine ganze Menge Informationen da. Andreas, und das will ich ja auch nochmal deutlich herausstellen, ist beauftragt im Deutschen Feuerwehrverband beim Arbeitskreis Waldbrand dort mitzuwirken, hat dort an verschiedenen Fachempfehlungen mitgewirkt. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass das, was da ist, in einer vernünftigen Art und Weise in den Freistaat Sachsen, in die Feuerwehren des Freistaates Sachsen transportiert werden. Und zweifelsohne, wir haben ein paar Besonderheiten, die sich ergeben, die müssen hier einfach mit aufgebaut werden, ohne das in Frage zu stellen, was da auf Bundesebene gebaut wird, sondern es geht einfach um Übertragbarkeit.
Welche Schwerpunkte müssen wir denn jetzt bei der Waldbrand- und Vegetationsbrandbekämpfung beachten?
Also Schwerpunkte, wie gesagt, es geht darum, wir brauchen mehr Ausbildung. Das Thema ist leider noch, auch im schulischen Bereich, noch viel zu wenig angesiedelt. Wir müssen darüber reden, über die geeignete Schutzkleidung, bessere Technik, zum Beispiel im Bereich Handgeräte. Da gibt es eine Vielzahl von Sachen, die dort irgendwo auf dem Markt sind. Und dann muss man einfach den Feuerwehren sagen, was wird denn wirklich gebraucht. Also das sind so grob erstmal die Schwerpunkte.
Wobei es da ja schon ein paar Ansätze an der Landesfeuerwehrschule gibt. Da gibt es so ein Tagesseminar. Ich denke, das kommt gut an. Da sind viele Dinge drin, mit denen man schon umgehen kann. Und ich glaube, während Corona-Zeiten ist das auch online transportiert worden. Also da kann man schon auf ein paar Dinge zurückgreifen, die da sind. Aber ich glaube, wir müssen das einfach stärker ausbauen. Und die Punkte, die mir halt wichtig sind, die habe ich auch dem Andreas in den Arbeitskreis mitgegeben. Das ist das Thema Vorbereitung. Das ist ja eine Aufgabe des Referates Einsatz schon seit längerer Zeit, dass wir uns sehr gut auf Ereignisse vorbereiten, sei es CBN, sei es irgendwelche anderen Lagen, die wir da im Augenblick zu beleuchten haben. Und da steht hier natürlich das Thema Einsatzvorbereitung auf die Vegetations- und Waldbrandbekämpfung ganz, ganz weit vorne. Und wie gesagt, will ich nochmal auf die Feuerwehr aktuell zurückleuchten. Als wir gesagt haben im Januar, wir müssen hier jetzt schon überlegen, was brauchen wir, wie kann ich regional auf bestimmte Situationen reagieren, wie laufen Funkkonzepte, welche Vorbereitungen sind im Bereich des Löschwassertransports als auch der Löschwasserversorgung aufzumachen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, wie wir uns hier aufstellen, welche Möglichkeiten wir haben. Und im Übrigen auch über die Feuerwehr hinaus, wenn ich nur an den örtlichen Bauern denke, der mit seinem Güllefass und oder anderen Wassertransportmöglichkeiten uns vielfältig unterstützen kann, sowohl beim Feld, also beim Brand auf dem Feld, als auch bei der klassischen Waldbrandbekämpfung.
Genau, das kenne ich auch aus Einsätzen bei Feldbränden, wo ich selber aktiv war. Ich habe ja angesprochen schon die 35 Grad. Und genau das ist es nämlich für Feuerwehrleute, die da auch dieses Feuer löschen müssen. Das ist härteste Arbeit, die fordert auch wirklich heraus. Doch nochmal was zum Thema Schutzkleidung.
Also Schutzkleidung, da müssen wir drauf achten. Die Kameraden, wenn die Feld- und Waldbrände bekämpfen, die sind den ganzen Tag draußen in der Sonne, in der Wärme. Und da brauchen wir definitiv Kleidung, die angepasst ist an Vegetationsbrände. Das heißt dünne Kleidung, leichte Kleidung. Genauso bei den Helmen muss man jetzt gucken, ob man sich jetzt nicht nur einen zweiten Helm, sondern einfach, dass die Helme generell nicht die schwersten einfach sind, vernünftig Stiefel. Also dass wir einfach, wir müssen verstehen, dass Wald- und Feldbrände über Stunden, über Tage draußen sind und ich trotzdem den Schutz gewährleisten muss, ohne durch zu viel Schutz die Einsatzkräfte wieder zu gefährden.
Aber da hast du doch auch was in der Fachempfehlung, habt ihr doch was beim DFV auch erarbeitet, ne? Da ist doch noch mal eine Beschreibung drin zu dem Thema.
Richtig, also in der Fachempfehlung, die kann nachgelesen werden auf der Seite des Deutschen Feuerwehrbundes. Und da steht nochmal explizit drin, auf was zu achten ist. Artenschutz zum Beispiel ein sehr wichtiges Thema, weil auch die Rauchgase bei einem Waldbrand sind nicht zu unterschätzen. Und das sollte man definitiv, also da kann man sich nochmal belesen für die Feuerwehren, definitiv sollte man das tun.
Und ich muss dann gleich nochmal aus der Sicht eines Einsatzleiters reden. Ich kann mich daran erinnern, egal wie, das Thema Bereitstellung von entsprechenden Versorgungsmaterialien. Und hier denke ich tatsächlich an Trinken. Hier denke ich aber auch an das Thema Einplanung von Pausenzeiten. Das heißt Ressource, Einsatzkraft, Ressourcenverwaltung, ordentlich Reserven schaffen, mit dem ich in der Lage bin, dass die Kräfte, die über einen längeren Zeitraum, du sprachst von Tagen, ich kann mich an Wochen erinnern, also dass wir dort einfach in der Lage sind, das auch stabil durchzuhalten mit all den Materialien, die wir dafür brauchen. Da ist auch in der Richtung stabile Einsatzleitung, arbeitsfähige Einsatzleitung, die in der Lage ist, das Ganze gut abzudecken, viel zu tun und viel vorzubereiten, viel vorzuplanen
vor allem. Genau. Ja, also wie gesagt, Vorbereitung ist ein gutes Stichwort. Es ist ja nicht nur, dass innerhalb der Feuerwehren sich vorbereitet werden muss, sondern auch draußen im Wald. Und ich nenne da zum Beispiel das Thema Waldbrandüberwachung, diese Früherkennung. Die ist in Sachsen mittlerweile in den Schwerpunktgebieten mit Kameras ausgestattet, die also den Wald abscannen von früh bis spät und Meldungen reingeben und dort in der Leitstelle sofort Alarm geschlagen wird. Das heißt, es ist ein geringerer Zeitverzug, ne, weil das die Kamera automatisch macht. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Vorbereitung und das vor allem bei Waldwegen, weil das sind ja unsere Angriffswege oder Fluchtwege im schlimmsten Fall und wir brauchen Löschwasser am Wald. Gleichzeitig braucht die Feuerwehr aber auch in Bereichen, zum Beispiel wie mit Munitionsbelastung, da brauchen wir gewisse Schneisen- oder Wundstreifensysteme, wie es an der Bahn oder an Bundesstraßen gibt.
Also so breite Wege quasi, ne?
Na, Wege plus, also ein Wundstreifen ist ein Streifen, da ist nur noch purer Sand, das ist also, der ist nicht brennbar. Ja, das heißt, das Feuer soll dort, oder kann, muss dort gestoppt werden. Das kann über den Sand nicht rüber. Da muss man aber aufpassen, weil wir beim Waldbrand auf Funkflug haben. Also ein altes Sprichwort ist immer, Schneisen müssen verteidigt werden. Also einfach nur eine Schneise machen und abhauen, das funktioniert nicht.
Hm. Ja. Und das macht es jetzt gerade nochmal deutlich, was Andreas sagt, was wir eben halt für auch territoriale Besonderheiten haben. Ne? Also wenn ich jetzt in die Sächsische Schweiz gucke und dort das Thema Schneise und Sandboden betrachten will, da werde ich lange suchen, welchen zu finden.
Genau.
Um welchen zu finden. Also ich glaube, das wird auch an der Stelle nochmal sehr deutlich, wie breit gefächert wir in Sachsen mit den Herausforderungen sind.
Weil du das ansprichst mit Sächsische Schweiz, ist, wir müssen auch noch weiter denken. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir viele Wälder haben, die jetzt durch den Borkenkäfer oder den Sturm geschädigt sind. Und das bedeutet ja auch, dass die Flächen schlecht befahrbar, wenn es nicht gemacht ist, und noch viel schlechter begehbar sind. Das heißt, wir können in einige Flächen gar nicht reingehen, weil dort Baum über Baum liegt. Ne? Und das ist auch gleichzeitig auch noch mehr Brandmaterial. Also es kann dann auch intensiver brennen. Also das sind auch nochmal so eine Geschichten. Wir müssen also den Wald tatsächlich, also nicht wir, sondern die Verantwortlichen, aber auch ein Stück weit aufräumen.
Wenn wir immer hier Sächsische Schweiz sagen, also wir haben noch andere Gebiete, denke ich ins Zittauer Gebirge, ja. Da denke ich aber auch ins Erzgebirge oder selbst Teile des Vogtlandes sind da schon betroffen. Also ich denke, da sind ganz, ganz breit gefächerte Elemente zu betrachten. Also Sächsische Schweiz ist hier nur exemplarisch, vor allem vor dem Hintergrund der Dinge, die da im Gebirge laufen und auch der Vorbereitung der Feuerwehren, die sich da entsprechend auf diese Szenarien vorbereiten.
Ich kann mich daran erinnern, früher bei der Fernerkundung waren die Feuerwachttürme, da waren dann Personen oben, die mit Fernglas guckten und wenn es geraucht hat oder wenn Rauch aufstieg, wurden die Leitstellen alarmiert. Wie sieht es jetzt aus?
Also heute haben wir Kameratechnik, modernste, und die Bilder werden sofort in eine Waldbrandzentrale, die meist an der Leitstelle angebunden ist, übermittelt und dort tut dann das System automatisch nach Graustufen absuchen und dort kann dann dementsprechend Alarm geschlagen werden oder gesagt werden, halt, ist doch bloß eine Staubwolke. Also das System erkennt es allein. Ein interessantes Detail, was viele gar nicht wissen, ist, dass die Erfindung von den Feuerwachttürmen, so wie sie mal waren, aus Sachsen, also aus dem heutigen Bereich, nämlich aus der Region um Weißwasser hervorstammte.
Und wenn dann dieser Alarm ausgelöst ist, komme ich wieder auf mein Steckenpferd. Eine ordentliche Vorplanung, die vor allem erstmal sicherstellt, dass die richtigen Kräfte mit dem entsprechenden Leistungsparameter, mit den entsprechenden Leistungsfähigkeiten über eine entsprechende Struktur herangeführt werden. Das ist das Stichwort Meldeköpfe, Bereitstellungsräume, die groß genug sein müssen, um die Kräfte zum einen zu sammeln, zu bündeln, gezielt heranzuführen, aber auch geschützt heranzuführen, sodass man im Prinzip in der Lage ist, auch seine Einsatz- und seine Führungsorganisation entsprechend zu gestalten.
Ja, genau, weil es geht ja darum, wenn es jetzt zum größeren Feuer kommt, wird ja ein größeres Aufgebot an Löschfahrzeugen, vor allem Tanklöschfahrzeugen, und die müssen irgendwo, wie du schon gesagt hast, bereitgestellt werden, damit die dann abgezogen werden können. Und das muss in der Vorplanung definitiv mit rein.
In diese Vorplanung gehört natürlich auch die Technik dazu. Ich weiß, dass der Arbeitskreis, das Referat Technik, da mit dem Arbeitskreis Technik des Deutschen Feuerwehrverbandes sehr eng zusammenarbeitet. Hier will ich nur das Thema der wasserführenden Fahrzeuge aufmachen. Also wir müssen schon gezielt und neu drüber nachdenken, ob es große, schwere wasserführende Fahrzeuge allein sind, mit denen wir da arbeiten, ob es vielleicht die Kombination mit kleineren wasserführenden Fahrzeugen ist, die diese Aufgaben wahrnehmen. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, das Feuer wird durch die Mannschaft ausgemacht und da müssen wir uns klar sein darüber, dass die mit entsprechenden Ausrüstungsgegenständen ausgestattet werden müssen, die Rücken getragen oder auch mit entsprechenden Feuerpatschen oder ähnlichen die Qualität der Waldbrandbekämpfung da einfach wirklich in die Moderne führen. Das alles gilt es am Ende zu verpacken, auf Autos zu packen, sicher zu transportieren, die Fahrzeuge entsprechend vorzubereiten und da sieht man, wie interdisziplinär innerhalb der Feuerwehr das Thema Waldbrandbekämpfung und hier wieder Einsatzvorbereitung zu betrachten ist.
Jetzt hatte ich ja im vorhergehenden Podcast den Markus bei uns oder bei mir gehabt zum Thema Drohnen. Klang ganz interessant, was er hatte. Waldbrand ist doch da ein absolut interessantes Thema für Drohnen.
Also zur Lagererkundung maßgeblich. Maßgeblich, und da will ich nicht nur auf den Waldbrand lenken, da will ich auch auf das Thema der klassischen Vegetationsbrand, also das Thema Feldlenken. Alleine um Dimensionen, Ausmaß und wahrscheinlich Richtung zu erkennen, sind diese Systeme hochinteressant. Wir müssen genau überlegen, wie viel brauchen wir, wo bringen wir sie unter, haben wir das Personal an den richtigen Stellen, die vor allem Zeit haben, das Ganze zu beleuchten. Wir haben da ja, Markus wird darüber berichtet haben, ja, ganz häufig gemerkt, dass wir das ganz viel auf Führungsfahrzeugen verpackt. Und ich glaube, da haben die Meißner eine super Idee, wer den Podcast schon angehört hat, dass man das da auch auf Einsatzmittel bringen kann, die in der Lage sind zu erkunden und damit den Führungsvorgang, Erkundung gut und qualifiziert von der Vegetationsbrandbekämpfung hinkriegen.
Richtig, und es ist ja nicht bloß die Lagererkundung am Anfang oder in der Erstphase, sondern es geht auch darum, gerade bei Moorbränden zum Beispiel, ganz wichtig, Glutnester. Ne, wo befindet sich gerade der Schwerpunkt? Weil gerade bei Moorbränden sieht man es gar nicht.
Und da bringst du mich gerade noch auf eine Idee, die Kollegen aus dem Nachbarbundesland Brandenburg da ganz weit vorantreiben. Will da mal so ein paar Spezialbegriffe einfach in die Runde werfen. Kreisregner,
ja,
oder ja. Wasserführende Schläuche, mit denen wir ähnlich einem Gartenregnersystem da diese Schneisenbekämpfung durchführen können. Also es gibt auch mittlerweile Technologien, die da weit verbreitet sind, und ich will hier nochmal drauf zurück, hier müssen wir uns einfach konzeptionell ganz klar abstimmen, eine landesweite Struktur schaffen, um auch Ressourcen zu verwalten, weil ich glaube, Spezialtechnik muss am Ende nicht überall stehen. Ne?
Nee, an Schwerpunkten ist richtig, und die müssen dann herangezogen werden.
Und die müssen gut ausgebildet sein, und genau die Aufgabe zu erfüllen. Wir kennen das aus anderen Dingen, Stichwort Hochwasser, Stichwort ABC-Gefahrenabwehr, alle diese Dinge, die da dazugehören, Spezialisten, die in der Lage sind, diese Dinge zu steuern, zu führen und die Ausbildung durchzuführen.
Das klingt jetzt vielleicht blöd, vielleicht auch nicht. Ich habe gehört, dass es verschiedene Waldbrandarten gibt. Für mich ist es ein Wald, ein Brand. Wie seht ihr das?
Ja, es gibt also Unterschiede bei den Waldbrandarten, weil das hat dann auch zur Folge, wie man die bekämpft. Im Wesentlichen gibt es bei uns in Sachsen, in Deutschland, zwei Arten. Das ist zum einen der Waldbodenbrand. Das ist in fast 75%, also das meiste, was vorkommt. Das heißt, es brennt das, was am Boden rumliegt. Das kann auch intensiver ausfallen. Das heißt, wir haben auch mal Bodenbrände in Kiefernbestände, die gerne auch mal 4 Meter hochgehen, die Flammen, ohne dass die Kronen brennen. Das ist also einfach nur ein sehr intensiver Bodenbrand, den es dort gilt zu löschen, und der ist eben sehr intensiv. Sind das Bestände, die dafür anfällig sind, also junge Kiefernbestände oder jetzt durch Borkenkäfer viel Brennmaterial drin, dann kann es passieren, dass der Kronenraum sich aufheizt, mit in Flammen gerät, und dann haben wir einen Vollbrand. Ja, dann brennt also der gesamte Bestand. Einen einzelnen Wipfelbrand, also wo nur die Wipfel alleine brennen, den gibt es nicht. Das braucht immer die Kraft aus dem Bodenfeuer.
Okay.
Das ist also auch wieder so eine Taktik bei der Brandbekämpfung. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel aus der Luft welche kommen, die tun das Feuer, ich sag mal, ein bisschen runterdrücken, aus den Kronen heraus, also den Vollbrand runterdrücken. Aber die Brandbekämpfung muss in die Tiefe, also sprich in das Bodenfeuer, da muss das Wasser hin oder die Brandbekämpfung hin, weil das ist die Energie für den gesamten Brand.
Und wenn da noch der Wind mitspielt, dann haben wir natürlich eine schnelle Ausbreitung von der ganzen Sache.
Richtig.
Sprich, wenn der Baumwipfel Feuer gefangen hat, dann oben und natürlich unten am Boden. Das heißt also, das Feuer wird eine ganze Menge größer.
Und die Problematik ist meines Erachtens nach, da erinnere ich mich dran, Andreas, kannst du mir ja gerne unterbrechen, die Situation, die wir 92 erlebt haben, dass wir quasi noch Tage nach dem Einsatz im Boden so eine starke Wärmeentwicklung hatten, dass die Wurzeln weggebrannt waren und die Bäume streichholzähnlich umgekippt sind. Ne?
Das ist auch eine Gefahr, die viele gar nicht kennen oder wissen. Wenn die Humusschicht, also die Auflage unten, wo ganze Nadeln und alles, was da unten ist, wenn das tief wegbrennt oder einbrennt in Torfgebieten, wie auch immer, dann brennen die Wurzeln weg. Und dann kann so ein Baum lautlos, weil es bricht ja nicht das Holz, sondern er geht einfach, weil der Fuß kaputt geht, also die Wurzeln gehen weg, und der bricht oder fällt einfach lautlos um. Und da gab es schon einige, in Deutschland weniger, aber es gab im Ausland schon einige tödliche Unfälle dadurch, weil einfach die Bäume lautlos umgestürzt sind.
Genau, sollte man immer appellieren an die Einsatzkräfte, dass auch dieses Szenario dringend beachtet werden muss.
Richtig. Da komme ich nochmal auf das Thema Ausbildung zurück. Also das Thema muss mindestens in den Regionen, und da weiß ich von Andreas und auch, ich gucke mal in die Dübner Heide, da traue ich mir einen Blick zu, und wahrscheinlich auch überall anders, ist das den Kräften entweder geläufig oder es wird eben durch regelmäßige Fortbildung deutlich gemacht, aber Und da will ich an die großen Ereignisse bei Rode in jüngerer Vergangenheit und Weißwasser in längerer Vergangenheit einfach appellieren. Da sind Kräfte hingekommen, die kennen den Wald nur aus Spaziergängen. Und genau. Das ist einfach eine Geschichte, wo wir auch überlegen müssen, dass wir dieses Thema aufnehmen und breit fächern und möglichst vielen zur Verfügung stellen. Und da bin ich nochmal bei den Zielen des ständigen Arbeitskreises, einfach zu gucken, was können wir auch an Material anbieten, welches Verwendung finden kann, zum Beispiel auf dem Marsch in das potenzielle Schadensgebiet, dass die Kräfte was in der Hand haben, was sowohl die Führungskräfte auf die Führungskräfte gemünzt, aber auch die Einsatzkräfte für sich verwenden können, um dort qualifiziert zu unterstützen und damit sozusagen die Schadenslage zu bekämpfen.
Und das wäre natürlich wieder eine Vorbereitung für den Einsatz, für den Waldbrandeinsatz.
Genau. Und das meine ich halt auch, da will ich nochmal auf 2019 reflektieren, Florian Messer, aber auch die ganze andere Zeit. Ich glaube, der Feuerwehrverband Sachsen, wie im Übrigen andere Feuerwehren und Feuerwehrverbände auch, haben erkannt, das Thema klimatische Veränderung ist ein Thema. Wenn man zum heutigen Zeitpunkt ein paar hundert Kilometer westlich schaut, sieht man die Auswirkungen anderer Dinge im Augenblick sehr, sehr stark. Und das Thema Waldbrand, Vegetationsbrand, damit sind wir in diesem Jahr relativ verschont, ne?
Genau, weil wir ja relativ kühle oder auch feuchte Witterung haben. Aber ich blicke bloß zurück auf die jüngere Vergangenheit, 2018, 2019. Die vielen großen Waldbrände, insgesamt beide Jahre zusammen 5000 Hektar, die die Feuerwehren vor allem in Brandenburg wochenlang, monatelang beschäftigt haben. Und da muss es gescheite Konzepte geben.
Viele Gefahren sind angesprochen. Die Hitze, dann der Brand, die Glutnester unterhalb der Erdoberfläche, Munition.
Munition ist ein heikles Thema. Es gibt viele Bereiche, die mittlerweile nicht mehr aktuell bei der Bundeswehr sind, sondern einfach nur noch Naturflächen sind. Aber wir haben noch mit alten Munition zu tun. Und hier stellt sich zum Teil heraus, dass man nicht weiß, was genau liegt oder in welchem Bereich die genau liegen. Das heißt, hier braucht es Kartierungen. Wo sind Schwerpunkte auf diesen Flächen oder wo ist es eher machbar, dort zu bekämpfen? Wir brauchen dort definitiv, was ich angesprochen hatte vorhin bei der Vorbereitung, Schneisen. Aber wirkungsvolle Schneisen, also die müssten auch breiter sein. Wir brauchen dort die Drohnen, da haben wir sie wieder, die Brandbekämpfung aus der Luft. Eben weil wir als Feuerwehr gar nicht in die Fläche kommen, brauchen wir die Brandbekämpfung zeitnah aus der Luft, um das Feuer klein zu halten, damit dieser Gefahrenbereich, den wir dort haben, diesen Sicherheitsbereich, meistens einen Kilometer, je nachdem welche Munition liegt, wir auch klein halten und nicht in Nähe einer Ortschaft geraten.
Wir brauchen eine Taktikänderung. Wir müssen überlegen, wenn Andreas es gerade sagt, 1000 Meter, dann gelten die natürlich nicht nur horizontal, ne, sondern wir müssen einfach auch überlegen, dass wir in die Höhe kommen und die Wirkung eines Außenlastbehälters mit Wasser aus 1000 Meter Höhe ist so gut wie null. Also es bringt nichts mehr. Das heißt, wir müssen damit leben, dass wir an gesicherten Schneisen entsprechende Vorbereitungen treffen, um das Feuer dort aufzuhalten. Aber lasst mich das an der Stelle nochmal sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank der Polizeien, die da mit ihren Hubschraubern in der Lage sind, uns dort echt zu unterstützen. Die Zusammenarbeit ist genial, sowohl auf der Steuerungsseite, also was das Thema Vorbereitung, Planung, Übung, gemeinsame Übung betrifft, als auch auf dem Bereich der Einsatzdurchführung, unkompliziert, klar und vor allen Dingen gesichert, wissen die, was wir da sozusagen von denen erwarten, von denen brauchen. Die Feuerwehrleute, die mit denen zusammengearbeitet haben, haben da eine sehr, sehr gute Geschichte. Also das will ich hier nicht unerwähnt lassen, ich will es sogar deutlich herausstellen. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Polizeien. Es ist ja gerade in Bayreuth auch die Bundespolizei gewesen mit ihren leistungsfähigen Transporthubschraubern, die dort unterstützt haben. Wir haben ein Positionspapier als Landesfeuerwehrverband, also als Referat vorbereitet, in dem wir die zuständigen Behörden aufgefordert und gebeten haben, deutlich zu machen, wir brauchen Kartenmaterial, wir brauchen klare Definitionen, wo sind die Gefahrenbereiche, wo sind die Grenzen der Gefahrenbereiche. Wir brauchen Unterstützung bei der gemeinsamen Planung für diese Dinge, auch mit den Behörden vor Ort. Da denke ich nur an den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der dann einfach in der Lage ist, auch einzuschätzen, um welche Art von Munition handelt es sich, was für Wirkungen sind da. Sind wir in der Lage, doch näher ranzugehen und nicht diese generellen 1000 Meter sozusagen einzuhalten, also ohne Fachanbindung, die aus diesem Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hervorgehen, werden wir die Brandbekämpfung nicht effektiv durchführen können. Und deshalb bin ich wieder beim Thema Planung. Das muss man im Vorfeld besprochen haben. Man muss wissen, wo sind seine gefährdeten Bereiche und wie kriege ich die Spezialisten ran, die mir nachher zum einen einen Ratschlag geben als Einsatzleiter, wie soll ich den Einsatz durchführen, und wo kriege ich die Spezialisten ran, die mir gegebenenfalls aus der Luft helfen.
Jetzt haben wir das Thema Einsatzführung, Einsatzorganisation gesprochen. Gibt es da was Besonderes?
Ja, also das ist ein Thema, was mich hier ja schon seit Jahren umtreibt. Wer mich kennt, weiß, dass das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wie organisieren wir unsere Einsatzleitung, unsere Einsatzorganisation? Und ich kann hier nur sagen, kein Zentimeter Abweichung von der Feuerwehrdienstvorschrift 100. Das ist das entscheidende Mittel, das gilt für die Lagen im Wald, genauso wie wir sie an anderen größeren Einsatzstellen sehen. Deshalb ist auch hier wieder die Vorbereitung von entsprechenden Strukturen sehr wichtig. Das beginnt bei den Gruppenführern, die ersten Gruppenführer, die dorthin kommen. Die ersten Führungskräfte der Führungsstufe A müssen in die Lage versetzt sein, die Dimension und die potenzielle Entwicklung im Blick zu haben. Und wir müssen dann in der Lage sein, unverzüglich ausreichend gut geschulte Führungskräfte in der Führungsorganisation vor allem geschult, aber auch in der Waldbrandbekämpfung weitergebildet an die Einsatzstelle zu bekommen. Das heißt, das Thema Führungsgruppen, ich will hier nochmal appellieren an das Thema Führungsgruppen, ich will aber auch bei größeren Ereignissen mit Blick auf die 92er-Szenarien, aber gerne auch nach Brandenburg, das Thema Stäbe, also der Führungsstab als ein ganz, ganz wichtiges Element, welches hier eingebunden werden muss. Die Rolle der betroffenen Gemeinden, Bürgermeister, heranführen von Kräften über diese Strukturen, die dann die Einsatzführung vor Ort darstellen. Die Frage der Unterbringung. Wir haben jetzt gerade auf der Zielgeraden die Fachempfehlung Einrichtung und Betrieb von Befehlsstellen. Also hier geht es mir nochmal um zu schauen, was haben wir? Welche Dinge haben wir eingerichtet in den Gemeinden? Was können wir nutzen? Stichwort ortsfeste Befehlsstellen. Planungen vorzunehmen, Kommunikationsschemen, vor allen Dingen in diesen Bereichen, die möglicherweise defizitär im Bereich der Kommunikation ausgestattet sind. Wie kommen wir damit zusammen? Und natürlich Vorbereitung und am Schluss auch Führung von Einheiten aus anderen Bundesländern, Zusammenarbeit, wie organisieren wir das Ganze? Das gilt es hier also sozusagen entsprechend vorzubereiten, aber ich möchte dann nochmal wirklich deutlich machen, einen gravierenden Unterschied zwischen den Führungsorganisationen, wie hätte man früher gesagt, zwischen Punkt- und Flächenlage, den gibt es nicht, der ist also im Prinzip nicht deutlich herauszustellen, sondern die Feuerwehrdienstvorschrift 100 mit ihren vier Führungsebenen ist da sozusagen der entscheidende Teil. Und genau das muss trainiert, geschult werden. Die Stäbe müssen vorbereitet werden, die Führungsgruppen müssen arbeiten, die Zug- und Gruppenführer als die wichtigsten Elemente vor Ort müssen da entsprechend handeln.
Wald- und Vegetationsbrände sind mit Sicherheit eine Besonderheit. Haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Gibt es da besondere Einsatztaktiken?
Also es gibt grundsätzlich zwei. Das ist zum einen der Angriff und zum anderen die Verteidigung. Verteidigung ist ganz einfach erklärt. Das ist, wir bauen uns, ich sage jetzt mal, von Ortschaft vor Gebäuden auf und bauen eine Art Wassergasse, Wasserriegel auf. Oder wie es Matthias vorhin gesagt hatte, mit den Kreisreglern bei Moorbrand, die stellen wir hin und lassen dort den Bereich abgeriegelt sozusagen. Der Angriff gliedert sich wiederum in zwei Teile. Das eine ist der Frontalangriff, da wo es möglich ist. Da wird also die Front, das erkläre ich gleich nochmal, die Front direkt angegriffen. Und das andere ist der flankierende Angriff. Das heißt, da werden die Seiten dieser Brandfläche, also die Flanken quasi angegriffen. Ne? Und dann wird das geschmälert, quasi in die Zange genommen, bis wir vorne zur Front sind. Mhm. Das sind diese zwei Möglichkeiten. Eine Brandfläche stellt sich immer so dar, wenn sie mit Windunterstützung ist, dass das, ich sage jetzt mal, ellipsenförmig ist. Das muss jetzt aber draußen in der Natur, gerade mit Hügel und Berg, muss das nicht ähnlich sein, aber immer so ein bisschen langgestreckt durch den Wind. Der vorderste Bereich, der aktivste Bereich ist immer die Front. Das ist da, wo die Hitze am meisten ist, die größten Flammen sind. Und dann haben wir die linke und die rechte Flanke, also die Seite. Und dann haben wir noch die Rückseite. Die Rückseite, ja, da ist das Feuer schon durch, da ist es weggebrannt, dort ist es relativ entspannt. Aber, wie gesagt, die Front ist wichtig und vor allen Dingen die Seiten, weil bei Winddrehung kann ganz schnell aus einer Flanke einer Front werden.
Mhm. Ne? Und ich glaube, es ist jetzt auch jedem klar, Feuer wird mit Wasser gelöscht und das Thema Wasser und Löschwasserversorgung ist hier ein wichtiges Thema, ein wichtiges Element auch der Einsatzführung, der Einsatzleitung, die sich also kümmern muss, sowohl um das Thema Wassertransport, da bin ich bei Tanklöschfahrzeugen oder anderen geeigneten Mitteln, die allerdings relativ schnell und spätestens dann, wenn wir über das Thema Nachlöscharbeiten reden, über eine stabile Wasserversorgung unterstützt werden müssen. Und ich will hier mal den Blick nach Brandenburg wagen. Da hat sich, glaube ich, in 2019 ist das Wasser über mehrere Kilometer, und da reden wir nicht über 2000 Meter, also 2 Kilometer, also die Länge eines Schlauchwagens, sondern über mehrere Kilometer, 10, 15 transportiert worden, weil die regionalen vor Ort befindlichen Wasserentnahmestellen, die man noch vor 10 oder 15 Jahren gut nutzen konnte, einfach versiegt worden. Und deshalb steht auch die Frage, kommen wir mit unserer herkömmlichen Technik, ich sagte gerade SW2000, oder ähnlichen Wasserversorgungsmitteln sozusagen da noch hin? Oder müssen wir über große Wasserfördersysteme nachdenken, die in der Lage sind, großvolumisch viel Wasser über lange Strecke zu bringen? High Pumping System und verschiedene andere Dinge, die da jetzt auf dem Markt sind und auch dazugehören, das müssen wir jetzt in der Zukunft einfach diskutieren. Jetzt bin ich wieder bei dem Thema Ziele und Aufgaben des Arbeitskreises, nämlich genau sich darüber Gedanken zu machen, das Ganze zusammenzubringen.
Da besteht mit Sicherheit noch eine ganze, ganze Menge Arbeit für eure Gruppe, Arbeitsgemeinschaft in diese Richtung. Jetzt haben wir vor uns von Flächen, die brennen, gesprochen. Die muss man mit Sicherheit auch sichern.
Also mit der Brandflächensicherung ist eigentlich weniger gemeint, dass jemand dort reinkommt, sondern das geht einfach darum, wenn wir jetzt das aktive Feuer gelöscht haben, geht es darum, mit welchen Mitteln ich diese Brandfläche in dem Augenblick sichere, dass es nicht wieder aufflammt. Das war ja 1992 zum Beispiel ein Problem gewesen. Das heißt, ich spreche das nochmal an mit dem Wasser. Wir wissen, wir haben wenig Wasser, und wenn, dann ist es begrenzt in den Tanks der Fahrzeuge. Wir müssen also effektiv mit dem Wasser umgehen, und wir müssen bei einer Nachlöscharbeit zum Beispiel auch nicht die ganze Fläche beregnen. Das muss nicht sein. Wichtig ist der Brandflächenrand, und wenn ich dann einzelne Glutnester habe, dann kann ich doch gerne auch einen Trupp ausrüsten mit einer Hacke, mit einem Spaten und einem Löschrucksack und kann diese Glutnester gezielt mit wenig Mitteln ausmachen, bearbeiten. Aber wichtig, wie gesagt, bei der Brandflächensicherung ist der Rand. Der ist der wichtigste, weil wenn es dort wieder aufflammt, ist es sofort wieder in dem Bereich drin, wo es wieder weiterbrennen kann.
Genau, und die Sicherheit muss jetzt sein, damit sich das Ganze nie verbreitert.
Genau.
Jetzt ist gerade der Vegetationsbrand ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Wir haben viel über Waldbrände gesprochen. Gibt es über Vegetationsbrände noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Muss man da was beachten?
Naja, Wald und Vegetation und Feld. Also ich will einfach nochmal auf das Thema Feld raus. Wenn wir da über Verhinderung der Ausbreitung reden, dann kommt mir immer wieder in den Sinn, die Leistungsfähigkeit der Bauern, die Leistungsfähigkeit der Agrarbetriebe, die in der Lage sind, mit einem Flug einen Kreis um die Brandstelle zu ziehen, egal wie groß, gegebenenfalls auch mit zwei oder drei gegenläufigen derartigen Geräten, sodass damit eine Ausbreitung in den benachbarten Bereich sicher geschützt wird. Und genau das muss klar sein. Wir müssen einfach auch zu solchen Dingen, die, ich sage jetzt mal, vor 10, 15 Jahren echt da waren, die am Feldrand standen, das war das Güllefass oder ist das Güllefass mit Wasser, das ist aber auch dieser Pflug, mit dem wir in der Lage sind, das müssen wir einfach im Vorfeld mit den Betreibern dieser Agrarflächen einfach diskutieren, dass unsere Grenzen, unsere Leistungsgrenzen einfach nicht hergeben, dass wir dem Feuer hinterherlaufen, sondern wir brauchen solche konventionellen Einsatzmittel, in dem Fall den Flug, um das Feuer aufzuhalten und dann möglicherweise abzulöschen, ja vielleicht sogar mit dem Flug abzulöschen, indem wir dann in der Lage sind, die Reste des Feldes einfach umzufügen und damit eine effektive Brandbekämpfung in dieser Form durchzuführen. Also ich glaube, hier gibt es eine ganze Menge Parallelen. Das, was Andreas gerade sagte, mit Ausbreitungsstrukturen, mit Flanken und mit Front, das haben wir dort genauso. Und deshalb auch nochmal zurück, der Wald, die Waldbrandbekämpfung, der ständige Arbeitskreis Waldbrand mit den unbedingten Parallelen hin zu dem Thema Feld und von mir aus Ödland und allem, was sich darunter subsumieren lässt.
Und wenn die Technik vorhanden ist, sollte man sie nutzen.
Ja, und wir müssen halt im Vorfeld mit den Leuten reden. Ich glaube, dass wir auch nochmal transportieren müssen, dass diesen Menschen in den AKA-Betrieben deutlich wird, wir brauchen die, das geht gemeinsam, das geht nur gemeinsam. Die müssen sozusagen in das System mit eingebunden werden. Und da bin ich zum gefühlten 100. Mal heute beim Thema Einsatzplanung.
Noch ein kurzer Einstieg in das Thema Waldbrand. Was passiert mit dem Wald nach dem Feuer?
Es kommt natürlich darauf an, wie stark es gebrannt hat. Wenn es so stark gebrannt hat, dass der ganze Wald vernichtet wurde, wurde in dem Augenblick auch das Ökosystem und seine Funktion erstmal auf Null gesetzt. Wald wächst auf natürliche Art und Weise wieder nach. Ich kann es aber auch, oder der Waldbesitzer besser gesagt, auch wieder nachpflanzen. Wald wächst aber erst in Jahrzehnten. Das heißt, wenn ich jetzt vom Wirtschaftswald ausgehe, ist der erst in 80 Jahren, wo ich sage, jetzt kann ich wieder Holz ernten. Das heißt, je weniger Schaden wir am Wald haben, umso weniger Schaden und Verlust haben wir am Ökosystem mit seiner Funktion, aber auch in der Wirtschaftlichkeit. Und da muss unser Blick hin, dass die Feuerwehren ein wichtiger Bestandteil sind hin zum Klimaschutz, weil Wälder sind wichtig für das Klima, ist ja klar, die nehmen CO2 auf oder auch Moore. Und je weniger zerstörte Fläche ist, umso besser für uns alle.
Sehr cooles, wichtiges Thema Waldbrand. Ich habe wieder eine ganze Menge dazugelernt und verweise auch nochmal wirklich auf den Beitrag in der Feuerwehr aktuell, unserer Hauszeitschrift, Ausgabe 1 2021 vom Referat Einsatz. Matthias Bessel ist da Referatsleiter. Jetzt doch noch eine Frage zum Schluss an dich. Du bist jetzt schon viele, viele Jahre im Referat Einsatz dabei. Seit wann bist du dabei? Erzähl mal ganz kurz was über das Referat.
Naja, das im Zuge der Gründung des Feuerwehrverbandes, der Neugründung muss man ja sagen, nach der Wende hat man sich an den Strukturen des Deutschen Feuerwehrverbandes orientiert und hatte damals das Referat Katastrophenschutz und das Referat Einsatz und Umweltschutz gegründet. Und ich bin seit 1992 sozusagen im Referat, habe dann als Mitglied mitgearbeitet, damals noch unter Jochen John, der da ganz, ganz viele und vor allen Dingen wegweisende Strukturen im Referat deutlich gemacht hat. Und dem Kameraden Vogt aus Marktneukirchen, der im Katastrophenschutzreferat gearbeitet hat, gab es damals schon Verbindungen zwischen den beiden Sachen. Und im Nachgang des Hochwassers 2002 war in der Nachbereitung sofort klar, eine der dramatischsten Bruchstellen in dieser Einsatzbewältigung, übrigens auch eine Unwetterlage und damit auch sicherlich schon anzeichnend für das Thema klimatische Veränderung, haben wir erkannt, wir müssen die Referate Einsatz und Katastrophenschutz zusammenbringen, um deutlich zu machen, das eine ist nicht losgelöst vom anderen zu betrachten. Das hat sich also ganz massiv bewährt, dass wir sozusagen eine Durchgängigkeit, ich hatte vorhin ein Beispiel der Führung, von den Führungsstufen A, also dem Gruppenführer und damit dem klassischen Einsatzhandeln bis zu den Führungsstäben, am Beispiel der Führung, aber auch der Einsatz von Kräften und Mitteln generell gesehen haben. Und solange sind wir jetzt also an dem Thema dabei und haben schon in den Jahren 2000 auch danach verschiedene Fachempfehlungen, damals hieß es noch Rahmenempfehlung, vorbereitet, haben diese ganzen Dinge bearbeitet, sind mittlerweile in Orientierung zum Deutschen Feuerwehrverband bei dem Thema Fachempfehlungen gelandet, erarbeiten dieses gesamte System und ich bin sehr froh darüber, dass wir so breit aufgestellt sind und sagen, wir haben praktisch aus jedem Stadt- und Kreisfeuerwehrverband einen Vertreter autorisiert von seinen jeweiligen Stadt- und Kreisverbänden, um da auch fachlich mitzuarbeiten. Die AGKBM ist vertreten, die AGBF ist vertreten, also die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren haben ihre Fachexpertise geschickt. Wir haben aus verschiedenen Bereichen der Feuerwehrschule und der Behörden, Ministerien Vertreter dabei, sodass wir wirklich, ich denke, eine sehr, sehr gute, fachlich fundierte Facharbeit leisten können und damit solche Dinge im Prinzip nach draußen bringen. Und ja, es war oder ist eine schöne Arbeit, die wir jetzt hier im Augenblick leisten. Ich bin sehr froh darüber, dass neben dem ständischen Arbeitskreis Waldbrand auch noch der ständische Arbeitskreis ABC, CBRN unter Leitung von Dr. Erik Hennings, als auch im Bereich der S6 und Kommunikation vom Holger Groß, wir da schon ein paar Dinge vorbereitet haben und das Ganze aufmachen können.
Genau, ist eine ganze Menge entstanden. Wer die Referatsarbeit im Landesfeuerwehrverband verfolgt und gerade jetzt bei deinem Referat Einsatz, da sieht man, dass sich hier eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt und vor allen Dingen auch viele Ergebnisse schon da sind. Ich sage einfach mal Danke für deine Arbeit. Wir sind schon am Ende angekommen. Die Zeit ist vergangen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr den Weg hier nach Dresden gefunden habt. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts werden viel Freude und auch viel Neues lernen. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
No, tschüss. Danke. Tschüssi.
Ich verabschiede mich bis zu unserer Folge 9. Bleibt schön gesund, spitzt immer die Ohren und bis dahin.